die Presse.
Ein Vater und seine drei Kinder. Sie warten darauf, dass der Leichnam seiner Frau, ihrer Mutter, geborgen wird. Sie ist eine von vier Toten der vergangenen Nacht in Charkiw. 15 Drohnen sind in der zweitgrößten ukrainischen Stadt im Nordosten eingeschlagen, mal wieder. Den Menschen raubt der russische Terror fast jede Hoffnung. Wir glauben nicht an Friedensverhandlungen. Während die an ihrem Tisch sitzen mit einem Stift in der Hand, werden wir von Raketen und Bomben getroffen. Menschen sterben. Heute ist hier eine Frau getötet worden.
Sie haben eben einen Ausschnitt aus einem Bericht des BR24 aus der ukrainischen Stadt Charkiw gehört. Dort sind zuletzt wieder Bomben eingeschlagen, genauso wie in der Nacht auf heute in der Hauptstadt Kiew. Dabei laufen derzeit Friedensverhandlungen im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die USA versuchten mit einem 28-Punkte-Plan zu vermitteln, der war allerdings so pro-russisch, dass ihn die Ukraine sofort ablehnte. Übers Wochenende haben die Europäer nun wesentliche Punkte entschärft. Sie hören es sich heraus. Es bleibt kompliziert. Was in diesem Friedensplan drinnen steht und wie groß die Chancen auf eine Einigung dieses Mal sind, das erklärt mir gleich unsere Ukraine-Expertin Jutta Sommerbauer. Sie reist selbst regelmäßig in die Ukraine, um für die Presse vor Ort zu berichten. Ich bin Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Hallo Jutta.
Hallo Eva.
Jutta, Russland hat die Ukraine heute Dienstag massiv angegriffen. Hyperschallraketen, Marschflugkörper und Drohnen. Was habe ich da versäumt? Ich dachte, es gibt gerade Friedensverhandlungen. Wie ist dieser Angriff einzuordnen?
Das ist ein ganz normales Verhalten der Russen während der Verhandlungen. Wir haben auch bei früheren Verhandlungsrunden gesehen, dass es da auch zu einer Intensivierung der Luftangriffe gekommen ist. Abgesehen davon, also eben Russland macht das, um seine Macht zu demonstrieren, um ja Terror zu verbreiten, um seinen Druck auf die Verhandler auch zu erhöhen. Und abgesehen davon ist das eigentlich auch Business as usual. Also es gibt in der Ukraine jeden Tag Luftangriffe, natürlich von unterschiedlicher Intensität. Aber auch wenn mal nicht verhandelt wird, gibt es solche heftigen Luftangriffe. Also das ist ein ganz normales Muster und das gehört einfach zur russischen Strategie der Kriegführung dazu.
Bei den aktuell laufenden Friedensverhandlungen hat die USA der Ukraine einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, der Russland ursprünglich, also in seiner ursprünglichen Form, stark entgegenkommt. Was stand da drinnen und warum konnte die Ukraine den so in der Form überhaupt nicht annehmen?
Genau, du hast es schon angesprochen. Dieser Plan wurde letzte Woche präsentiert und wir werden jetzt nicht die Zeit haben, alle 28 Punkte zu besprechen, aber ich nehme mal die drei wichtigsten heraus, die die Ukraine auch genannt hat, als sozusagen als rote Linien und die aber auch immer wieder von russischer Seite genannt werden. Also ich glaube, das ist so der Kern des Konflikts oder der Kern des Streits. Also einerseits stand in dem Plan drinnen, dass die ukrainischen Streitkräfte zahlenmäßig begrenzt werden müssen, und zwar von derzeit 850.000 auf 600.000. Der zweite Punkt war, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten darf. Also das sollte auch sozusagen verbrieft werden. Und der dritte strittige Punkt war, dass die Ukraine sich aus den ostukrainischen Gebieten Donetsk und Luhansk zurückziehen muss und diese vollständig an Russland übergehen.
Also aus Sicht der Ukraine, warum konnte sie das nicht annehmen?
Ja, also was Donetsk und Luhansk angeht, sozusagen ein freiwilliger Rückzug der Armee würde ja bedeuten, dass man den Russen dieses Gebiet schenkt, das sie noch gar nicht erobert haben. Und das ist für die Ukraine nicht machbar. Also da hätte wohl dann die Regierung von Volodymyr Zelensky ziemliche Probleme mit der Bevölkerung und natürlich auch mit dem Militär. Also wenn dort sozusagen jeden Tag Soldaten sterben und dann schenkt man das her. Also ist es, ja, kann man sich vorstellen, dass das sehr umstritten ist. Was jetzt die Sicherheit des Landes, die künftige Sicherheit des Landes angeht, sind die anderen beiden Punkte fast noch wichtiger. Wie auch immer der Krieg endet, die Ukraine wird darauf beharren, eine starke Armee haben zu dürfen und darüber selbst zu entscheiden. Und will sich da nicht von Russland reinreden lassen, aus dem einfachen Grund, weil man dann womöglich einen weiteren Angriff in Zukunft ja geradezu einladen würde oder zu einem Angriff in Zukunft einladen würde. Also die Ukraine will militärisch ein starker Staat sein und kein schwacher. Und ja, NATO, so unrealistisch ein NATO-Beitritt der Ukraine derzeit ist, will man sich dann natürlich auch nicht von außen reinreden lassen, sondern die Ukraine will das selbst entscheiden, ob sie sich einem Verteidigungsbündnis anschließt oder nicht. Und letztendlich muss dann die NATO darüber entscheiden, ob sie die Ukraine aufnimmt. Und sozusagen, wenn das von Russland vorgegeben würde, dann würde, also sehe man das als russisches Diktat an. Und dass das eben so in dem Plan drinnen stand, der von US-Seite präsentiert wurde, war natürlich sehr, ja, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, umstritten. Wir haben darüber eh auch schon mehrfach in der Presse geschrieben. Das hat sicher auch damit zu tun, wie dieser Plan zustande gekommen sein soll. Also, dass der eben doch eine sehr starke russische Handschrift trägt von einem Mitglied von Putins Vermittlungsteam und sozusagen das gemeinsam gebrainstormt wurde mit dem Herrn Witkoff, dem US-Sondergesandten, der auch schon in der Vergangenheit sehr offen war für russische Vorschläge, für russischen Input. Und so ist das vielleicht auch zu erklären. Und nachdem dieser Plan präsentiert wurde, ist das eingetreten, was wir eigentlich auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesehen haben, dass sich dann europäische Politiker eingeschaltet haben und dann wieder versucht haben, gemeinsam sozusagen die Katze einzufangen und diesen Plan ja zu redigieren, zu verändern, zu ergänzen, ganz problematische Dinge zu streichen. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Und ja, jetzt wird er dann halt, wenn er fertig ist, ja, den Russen präsentiert.
Und welche Punkte haben die Europäer da jetzt rausgenommen?
Genau, also sie haben überhaupt von 28 auf 19 Punkte gekürzt. Und ja, also das, was ich vorher schon gesagt habe, konzentrieren wir uns auf diese Dinge. Es ist sozusagen kein, also dieses NATO-Veto Russlands, das wurde rausgenommen. Also die Ukraine oder letztendlich die NATO sollen selbst entscheiden, ob sie die Ukraine aufnehmen wollen. Dann wurde festgesetzt, dass die ukrainische Armee in Friedenszeiten 800.000 Soldaten haben soll. Das heißt, für Kriegszeiten dürfte eine andere Truppenstärke gelten. Durchgedrungen sind jetzt mal diese 800.000 in Friedenszeiten. Und ganz wichtig auch, also dieser sozusagen Rückzug der ukrainischen Armee, das wurde auch rausgestrichen, sondern die derzeitige Frontlinie soll als Grundlage für Verhandlungen oder für einen Friedensplan und für auch für etwaige Gebietstäusche, was auch immer, dienen.
Wenn du dir das jetzt so anschaust, du beobachtest ja Russland und die Ukraine einfach seit Jahren, besteht da jetzt wirklich gerade die Chance auf Einigung oder ist es eh wieder nur eine Farce? Man probiert es halt, aber in Wahrheit sind wir weit, weit, weit vom Frieden entfernt.
Also jetzt schauen wir uns mal an, wie der Kreml bis jetzt reagiert hat auf diesen US-Vorschlag und jetzt auch auf diesen adaptierten neuen Vorschlag. Also Stand Dienstagnachmittag sagt Moskau, dass es diesen Plan noch nicht erhalten hat. Auch in den letzten Tagen waren die Rückmeldungen sehr, ich würde sagen, zurückhaltend. Man sagte so, ja, mit uns wurde gar nichts diskutiert, unser Standpunkt ist bekannt. Also ich meine, ich weiß es natürlich noch nicht, es mag sich bis morgen ändern, aber das ist es natürlich schon mal eine eher negative Reaktion. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt zu einem Durchbruch kommt. Denn ja, wie gesagt, es gibt einfach hier massive Auffassungsunterschiede. Der Kreml hält an seiner Linie fest. Wladimir Putin glaubt, dass er in der Ukraine gerade dabei ist zu siegen. Ja, wehnt sich stark. Es ist auch so, dass die russische Armee vorrückt, aber sie rückt eben sehr langsam vor. Also es ist kein Blitzsieg, kein Blitzkrieg natürlich, es nicht, es ist ein Abnutzungskrieg. Und letztendlich denke ich, dass jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dieser Krieg nicht mit Dokumenten, mit Verhandlungen entschieden wird, sondern eben militärisch. Es ist einfach noch, also wir sind in einer Situation, wo beide Seiten nicht bereit sind, also die Ukraine aus guten Gründen, wie ich meine, Russland, weil es diesen Krieg unbedingt gewinnen will. Also keine der beiden Seiten ist bereit, sozusagen sich auf massive Kompromisse einzulassen. Und das heißt einfach, dass der Krieg weitergeführt werden wird.
dann ist die Ukraine natürlich wieder wahnsinnig von westlichen Hilfen abhängig. Die Rolle von Trump ist äußerst volatil, um es einmal höflich zu formulieren.
Ja, ich meine, wir sind auch von der Ukraine abhängig. Ich meine, wenn Putin in der Ukraine durchmarschiert, dann steht er vor der EU. Also ich glaube, man darf das nicht nur als Einbahnstraße sehen, sondern die Ukraine, ja, ist natürlich von westlichen Hilfen abhängig, aber umgekehrt, ja, was wäre, wenn man das einstellt, dann, ja, dann nimmt sich Putin die Ukraine, dann steht er vor Ungarn und der Slowakei. Ja, es ist auch jetzt schwierig, also mit Trump sozusagen seine Versuche, Frieden zu schaffen, in Ehren, aber wir haben halt jetzt schon mehrfach gesehen, dass sich da, also sozusagen so ein Karussell, nicht? Also wir waren schon mal hier, wo wir jetzt sind, und wir werden es vielleicht auch in Zukunft noch einmal sein. Es werden da Pläne geschmiedet, die halt teilweise auch sehr unausgegoren sind. Dann kommt die Europäische Krisenfeuerwehr, versucht das wieder einzufangen. Dann einigt man sich doch wieder was. Ich glaube, es wäre jetzt mal wichtig, dass zumindest die westliche Haltung sich festigt, einig bleibt und auch irgendwie berechenbar bleibt. Also dass es einfach so gewisse, ja, wie soll ich sagen, Standards gibt oder gewisse Punkte gibt, die, wo man sagt, die sind halt nicht verhandelbar. Aber bisher haben wir gesehen, dass es ja immer wieder ja, von neuem losging. Mal schauen.
Mit Trump ist halt schwierig, irgendwelche Verträge oder irgendwelche Verhandlungen einzunehmen, weil er halt einfach unguided missile ist, oder?
Das einerseits, es ist halt auch immer sehr abhängig, glaube ich, mit wem er spricht, mit wem er zuletzt spricht. Und man muss halt sagen, dass Herr Witkoff auch kein außenpolitischer Experte ist und der aber schon immer wieder schafft, da sich ins Spiel zu bringen. Was ich ganz interessant finde, jetzt bei den jüngsten Runden, also in Genf und jetzt auch in Abu Dhabi, wo sich die Amerikaner mit den Russen und Ukrainern getroffen haben. Da war jetzt der Daniel Driscoll immer dabei. Also der war da jetzt doch also merklich eingebunden, der Staatssekretär für das Heer in den USA. Und ja, mal schauen, was der noch für eine Rolle einnimmt.
Weil jetzt wollte ich die vorher fragen, sitzen da überhaupt die richtigen Menschen an den Verhandlungstischen?
Also einige dieser Menschen sind auch sehr erfahren. Das sind Diplomaten, die einfach die Linie des Landes vertreten. Bei manchen fragt man sich natürlich, ja, was haben die da zu suchen oder wie groß ist ihre Expertise? Aber ich glaube jetzt nicht, dass es an diesen Menschen ursächlich hängt. Ja, also ich meine, in Russland hat Putin vorgegeben, was die Linie ist, und die Berater und Diplomaten vertreten das ganz einfach. Und in der Ukraine ist die Entscheidungsfindung sicher also kollektiver und konsensualer und auch nicht so, also nicht autokratisch und autoritär. Aber letztendlich sind die Linien auch konsistent, würde ich sagen.
Du hast vorher schon gesagt, die Europa ist ja eigentlich auch von der Ukraine abhängig, was ja in Europa gerne vergessen wird. Was glaubst du, selbst wenn es jetzt eine Einigung gibt, ist dann die Gefahr gebannt, dass Russland in absehbarer Zeit Europa angreift? Oder spielt Russland eben eh auf Zeit, will keine Einigung, weil eben das Ziel ist, das Baltikum anzugreifen?
Also ich glaube, der primäre Wunsch Russlands ist jetzt mal, die Ukraine zu erobern, die Ukraine unter seine militärische und politische Kontrolle zu bringen. Und dann wird man weiterschauen. Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, was so dieses Zukunftsszenarien angeht, weil ich glaube, dass unsere Zukunft, auch die europäische Zukunft, jetzt entschieden wird. Und es ist nichts, was sozusagen losgelöst ist von den Entwicklungen, die jetzt stattfinden. Das heißt, ja, möglich, dass Russland gerne das Baltikum auch sich noch einverleiben würde. Und wenn man es zulässt, dann wird es das wohl, könnte es das tun, ja. Aber ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, sich da vor irgendwelchen Zukunftsszenarien zu gruseln, sondern man muss sich halt jetzt auch absichern, dass es nicht passiert.
Du bist immer wieder in der Ukraine. Wie geht's denn? Wie war denn dein Eindruck bei deiner letzten Reise? Wie geht's den Menschen vor Ort?
Es ist natürlich so, dass das alle betrifft in unterschiedlichem Ausmaß. Ja, also Menschen, die sozusagen weiter weg von der Front leben, sind jetzt weniger betroffen von Luftangriffen. Aber selbst da ist es nicht ausgeschlossen. Und vielleicht weiß nicht, kämpft der Vater oder der Sohn an der Front im Osten. Ja, das heißt, es betrifft jeden und jede. Ich meine, ich war im September das letzte Mal in der Ukraine, werde bald wieder fahren, aber im September war ich auch im Donbass und habe da zum Beispiel eine Reportage gemacht über eine Frau, eine Keramikerin, ja, die dort tolle Vasen und Teller und Tässchen, was weiß ich, bemalt. Das sollte irgendwie eine schöne Reportage werden. Ich wollte auch zeigen, dass es im Donbass mehr gibt als Kohle und Eisenerz. Da gibt es eine sehr lebendige Keramiktradition. Anfang November ist eine russische Drohne in ihr Haus gekracht und sie kann von Glück reden, dass sie noch am Leben ist. Also soweit mit den guten oder mit den positiven Geschichten. Und das ist sozusagen jemand, der in diesem Gebiet lebt, wo jetzt in diesem ursprünglichen Plan gefordert wurde, dass sich die ukrainische Armee zurückziehen soll. Ja? Also man kann, ich glaube, wir können uns da vieles gar nicht vorstellen, was das bedeutet, in so einer Situation zu leben. Und ja, die Menschen können halt dort nicht einfach das Radio ausschalten oder den Fernseher abdrehen oder die Zeitung zuschlagen, sondern es ist etwas, was halt wirklich unmittelbar ihren Alltag betrifft.
Gibt es auch Leute schon, die einfach kapitulieren, die einfach sagen, es ist mir wurscht, wie es ausgeht, bitte beendet es einfach noch? Oder ist da schon auch in der Bevölkerung der Spirit noch, Kampfgeist noch da und sagt, nein, Russland muss draußen bleiben?
Das Problem ist ja, dass es dann mit der, also selbst wenn man sagen würde, okay, mir ist es egal, wir kapitulieren, es wäre ja nicht egal. Also es würde ja einfach das Leben total ändern, wenn dann da Russland wäre, wenn, ja, was weiß ich, Minderheiten keine Rechte mehr haben oder wenn man ukrainisch spricht, dann verfolgt wird und so weiter oder wenn man sich zu diesem Staat bekennt. Also das Problem ist ja, glaube ich, man kann nicht einfach sagen, mir ist es egal, mir ist es wurscht, weil das so einfach so einschneidend wäre oder auch, dass das Leben die Zukunft so weit betreffen würde, dass es halt nicht egal ist.
Ich verstehe nicht, warum das die nicht alle fliehen, gerade wenn du in so einem ganz argen Gebiet bist.
Ja, das ist ein Phänomen. Ich habe mich damit auch schon viel beschäftigt. Da gibt's halt allerlei Gründe. Manche glauben halt, es wird schon nicht so schlimm werden. Sie waren schon mal weg und wollen nicht nochmal weg. Sie haben Angst, dass sie woanders halt keine Bleibe bekommen, kein Geld haben. Sie haben dort ein Haus, sie haben dort Tiere, sie haben einen Garten, sie haben eine kranke Oma. Sie stellen sich's nicht so schlimm vor, wenn die Russen dann kommen. Sie glauben halt, dann egal, das Wichtigste ist, sie wollen auf ihren 50 Quadratmetern bleiben, weil das ist der einzige Besitz, den sie haben. Ja, aber irgendwann mal kommen es dann drauf, dass man, ich meine, wenn du dann im Winter bei minus 20 Grad kein Strom, kein Gas, kein Wasser, kein Essen, dann kommen es drauf, okay, es wäre vielleicht doch besser, wenn ich jetzt mal gehe. Dann ist es halt oft schon zu spät. Also dann kann da keiner mehr reinfahren und sie raus evakuieren, weil das ist schon zu gefährlich. Also die unterschätzen das halt auch teilweise und es geht halt auch, die sind halt oft sehr arme, alte Leute, die dann sagen, mir ist wurscht, ich sterbe hier. Wenn ich hier sterbe, ich will hier sterben. So. Das sind, solche Leute bleiben dann über dort. Die anderen gehen eh früher, aber alte, kranke Menschen mit Problemen oder solche, die halt stur sind oder solchen, denen es wirklich egal ist, die bleiben dann. Aber das sind halt nicht viele. Die Mehrheit muss fliehen. Also die Mehrheit flieht.
Danke, Jutta.
Gerne, Eva.
Ja, das war's für heute. Ich gebe Ihnen einige der Reportagen von Jutta Sommerbauer noch in die Shownotes. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Bis 7.12. können Sie ein Presseabo zum halben Preis abschließen. Digital, gedruckt oder in Kombi, je nachdem wo und wie Sie Ihre Zeitung am liebsten lesen. Alle Infos gibt's unter abo.diepresse.com. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.